SWR 2 aktuell.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag und das sind unsere Themen. Der G7-Gipfel will Milliarden Impfdosen für die ärmsten Länder der Welt bereitstellen. Ob das reicht, darüber spreche ich mit der Hilfsorganisation Oxfam. Das Lieferkettengesetz soll die globale Wirtschaftswelt ein Stück besser machen. Ich spreche mit dem entwicklungspolitischen Sprecher der SPD Raabe über den Weg dahin. Und die grüne Annalena Baerbock kämpft um ihre Kanzlerinnenkandidatur. Doch zunächst nach Cornwall zum G7-Gipfel. Große Aufregung herrschte da beim G7-Gipfel, der heute Nachmittag in Großbritannien beginnen wird. In einem Hotel in Cornwall, in dem zwei Sicherheitsleute von Bundeskanzlerin Merkel untergebracht waren, gab es einen Corona-Ausbruch. Die Sicherheitsleute sind jetzt in Quarantäne. Merkel kann aber trotzdem an dem Gipfel teilnehmen. Nach gut einem Jahr pandemiebedingter Pause ist es das erste Treffen der sieben Staats- und Regierungschefs in Präsenz. Und die Pandemie ist auch eines der Hauptthemen. Für Angela Merkel ist es gleichzeitig der voraussichtlich letzte G7-Gipfel als Bundeskanzlerin. Ein Blick auf diesen Gipfel, aber auch ein Blick zurück von unserem Korrespondenten in Cornwall, Georg Schwarte.
Merkel ist mittlerweile länger dabei im G7, früher G8-Format, als die eiserne Margaret Thatcher. Sie hat viel erlebt und viele überlebt. Die Berlusconis dieser Welt, den zappeligen Sarkozy und am Ende auch Donald Trump. Alle kamen, alle gingen, sie blieb.
Die Bundeskanzlerin ist eine wandelnde, vertrauensbildende Maßnahme. Confidence-Building-Measure, sagt man auf Deutsch.
Sagt Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Die vertrauensbildende Maßnahme auf zwei Beinen, aber hatte eine steile Lernkurve.
Ich habe noch nie einen Regierungschef erlebt, der die Zusagen seines Vorgängers wieder in Frage gestellt hat.
Sagte Merkel einst auf dem G8-Gipfel in Japan. 2008 war das. Seit Trump aber war alles anders. Seit ihm gilt nicht mehr, was 7 Jahrzehnte galt. Es war bis Trump unwichtig, ob ein Republikaner oder Demokrat im Weißen Haus sitzt.
War im Grunde egal, wer da gewinnt. Waren alles unsere Freunde. Ist nicht mehr so,
sagt Ischinger. Europa, Deutschland müsse jetzt Joe Biden helfen, damit Amerika der Welt wieder helfen könne. Und mit ihm, sagt der deutsche Außenminister Maas, beginne der Wiederaufbau von einst internationalen Selbstverständlichkeiten.
Es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man sagen muss, dass wir darauf lange gewartet haben. Denn in den letzten Jahren unter der Vorgängeradministration gab es doch Entwicklungen, die uns befürchten ließen, dass die internationale Ordnung wirklich nachhaltigen Schaden erleiden wird.
Jetzt also wieder Ordnung in der internationalen Ordnung. Johann Wadepfuhl, Unionsfraktionsvizechef und Außenpolitiker, setzt auf dieses Signal heute beim G7-Gipfel im Küstenbadeort Carbis Bay in Cornwall.
Wenn die Bezeichnung Hirntod irgendwo stimmte, dann war mindestens eine große Gefahr da, dass das für G7 gelten würde. Ich glaube, das ist die größte Hoffnung, dass wir hier erleben, dass dieses Format wieder funktioniert.
Und sie haben viel auf dem Zettel stehen. Manches war liegen geblieben. In der Trump-Sprachlosigkeit anderes neu dazugekommen. Die Pandemie zum Beispiel. Präsident Biden reist mit einem Gastgeschenk der Amerikaner an. 500 Millionen Impfdosen für bis zu 100 Staaten, allerdings über 2 Jahre verteilt. Über 40% der Amerikaner sind zweimal geimpft, 21% der Europäer, 0,5% die Impfquote in Afrika. Entwicklungsminister Müller sagt, die G7 müssten jetzt handeln, denn 2/3 der Menschheit gehe es nicht wie Bürgern aus G7-Staaten.
Ja, Sie haben richtig gehört. 2/3 leben nicht im Reichtum wie wir, sondern die leben mit $2 oder $3 am Tag Einkommen. Und diese Menschen haben bisher keine Perspektive, Zugang zu einem Impfstoff.
Auch darum geht's ab heute bis Sonntag. Dazu Klimaschutz, wie weiter mit Russland, wie umgehen im Kampf der Systeme mit China und ein bisschen Abschied nehmen im G7-Kreis wohl auch von der wandelnden, vertrauensbildenden Maßnahme namens Merkel. Wolfgang Ischinger aber hat an die USA, Japan, Kanada, Italien, Großbritannien und Frankreich, die sich alle fragen, wie geht es weiter mit G7 ohne Merkel, diese Antwort.
Fürchtet euch nicht vor Deutschland. Wir bleiben in einer Grundkontinuität. Kleingedrucktes mag sich verändern, aber die großen Linien werden bleiben. Das ist die gute Nachricht.
Soweit der Bericht von Georg Schwarte. Die westlichen Wirtschaftsmächte wollen den ärmeren Staaten also bei der Pandemiebekämpfung helfen. Von 1 Milliarde Impfdosen ist die Rede. Jörn Kalinski von der Hilfsorganisation Oxfam ist auch vor Ort beim G7-Gipfel in Cornwall. Herr Kalinski, sind Sie mit dieser 1 Milliarde Impfdosen eigentlich zufrieden?
Das hört sich zunächst viel an. Eine Milliarde, aber wenn man das vergleicht mit dem weltweiten Bedarf, die WHO schätzt, es werden 11 Milliarden Impfdosen benötigt, um die gesamte Weltbevölkerung zu impfen, davon allein 8 Milliarden für die Menschen in den ärmeren Ländern. Und dann reichen natürlich diese 1 Milliarde nicht aus. Und außerdem kommen sie viel zu spät.
Es gibt aber Länder wie beispielsweise Haiti, die lehnen diese Impfdosen sowieso von vornherein ab, weil sie die Sicherheit nicht gewährleistet sehen. Können Sie mit diesen Befürchtungen etwas anfangen?
Das ist die Entscheidung jeder Regierung eines einzelnen Landes, wie sie da umgeht. Aber ich denke, unabhängig davon müssen gleiche Rechte für alle auf der Welt gewährleistet sein. Wir haben eine weltweite Krise ungeheuren Ausmaßes und da sind die Mittel zur Lösung, zur Bewältigung dieser Krise öffentliche Güter, die jedem und jeder auf der Welt zur Verfügung stehen müssen.
Dazu passt, dass eine weitere Forderung ist, die Patente für die Impfstoffe wenigstens befristet freizugeben. Kritiker halten dem entgegen, dass Patente ohne die entsprechenden Produktionsanlagen und ohne Menschen, die diese Produktionsanlagen bedienen können, eigentlich nichts nützen. Wie stehen Sie dazu?
Es ist ganz klar, dass die Patente in diesem Fall zeitweise ausgesetzt werden müssen. Denn wir haben momentan die Situation, dass einige wenige Pharmaunternehmen ein Monopol haben auf diese Impfstoffe, aber sie nicht in der Lage sind, genügend Impfstoffe zu produzieren. Die Preise sind zu hoch und die Mengen sind zu niedrig. Das heißt, wir brauchen mehr Impfstoffe, wir brauchen mehr Anbieter. Und es gibt Länder, die gesagt haben, wir können das machen. Israel, Kanada, Dänemark, Bangladesch haben gesagt, wir können das machen. Aber die Pharmaunternehmen haben das abgelehnt. Und andere Länder wie Vietnam, Südafrika, Senegal haben bei der WTO gesagt, wir können Impfstoffe herstellen, gebt uns die Patente, gebt uns das Know-how und macht den Technologietransfer. Und das ist in der jetzigen Situation nötig. Denn wir haben ja gesehen, in Afrika zum Beispiel sind nur 10% der Menschen bisher geimpft. Und wenn das Impftempo so weitergeht, dann werden die Menschen in den armen Ländern erst in 55 Jahren den vollen Impfschutz haben. Und das kann nicht sein.
Corona ist neu und hält die ganze Welt seit 1,5 Jahren in Atem. Jeder Umgang mit der Pandemie ist hier ein erster Schritt, Fehler inklusive. Aber was ist mit der Bekämpfung von AIDS? Auch da gibt es Medikamente, die nur den wohlhabenden Staaten zur Verfügung stehen. Gibt es nichts, was man aus der weltweiten AIDS-Bekämpfung auf die Corona-Pandemie übertragen kann?
Das ist genau der Punkt, denn wir hatten eine ähnliche Situation mit der Bekämpfung von HIV-AIDS. Einige Unternehmen hatten ein Monopol auf die Herstellung dieser Medikamente. Eine Behandlung kostete um die 10.000 bis 14.000 Dollar, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gab es genau diesen Streit, genau um diese Patente. Und dann hat Südafrika einfach diese Patente missachtet und hat angefangen, Medikamente zu produzieren. Es wurde dann vor Gericht gezerrt, kann man sagen, von den Pharmaunternehmen. Die Pharmaunternehmen haben dann aber verloren und haben dann auch von sich aus, weil der Druck so groß war, nachgegeben. Und was war das Resultat? Eine 20-fache Senkung des Preises für AIDS-Medikamente, dadurch, dass einfach mehr Anbieter auf dem Markt waren. Ja, es kostete nachher nur noch um die $500 pro Jahr, diese Medikamente herzustellen.
Ein weiteres Existenzthema auf diesem G7-Gipfel ist der Klimawandel. Oxfam hat die Industrienationen Anfang der Woche gewarnt, dass es die G7-Staaten im Jahr 2050 durchschnittlich 8,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung kosten wird, wenn sie jetzt nicht handeln. Herr Kalinski, welche Reaktionen haben Sie denn bekommen?
Nun, wir haben zum Beispiel viele Medienredaktionen bekommen und unsere Kollegen, die Klimaspezialisten, sind auch im engen Kontakt mit Vertretern der Bundesregierung. Und ich glaube auch, dass also unsere Forderung für diesen Gipfel in Cornwall zum Thema Klima sind zweierlei. Einmal, die reichen Nationen, die G7 vor allem, müssen mehr und tiefere Emissionsbeschränkungen beschließen und sie müssen die versprochenen Hilfen für die Armen und für die ärmeren Länder zur Bewältigung der Klimakrise drastisch erhöhen. Denn da haben sie nämlich ihr Versprechen nicht eingehalten, bis zum vergangenen Jahr 100 Milliarden an solchen Unterstützungen zur Verfügung zu stellen. Also zwei Forderungen, Emissionen runter, Finanzhilfen rauf. Und wir erwarten und hoffen, dass auch die Bundesregierung, dass Angela Merkel hier auf ihrem letzten G7-Gipfel noch eine Ankündigung diesbezüglich macht.
Der G7-Gipfel beschäftigt sich mit dem Klimawandel und der Corona-Pandemie. Dazu war das Jörn Kalinski von der Hilfsorganisation Oxfam. Vielen Dank. Wir gehen zurück nach Berlin. Das Lieferkettengesetz, Sie haben es vorher in den Nachrichten gehört, ist vom Bundestag verabschiedet worden. Es soll dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen in der in die Pflicht genommen werden, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards bei ihren Zulieferern geht. Aus Berlin berichtet Kai Küstner.
Um kaum ein anderes Gesetz hat die Bundesregierung so lange und so erbittert gerungen wie um dieses. Noch schärfer hatte es sich das parteiübergreifende Tandem aus CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil zwischenzeitlich gewünscht. Doch Heil sieht im Lieferkettengesetz jetzt eines, das kein Papiertiger ist, sondern eins, das Zähne hat, wie er wörtlich sagte. Dass bei ihren Zulieferern im Ausland keine Kinder auf Kaffeeplantagen schuften und Arbeiterinnen in Bangladesch nicht unter Lebensgefahr Jeans für den deutschen Markt nähen, darauf sollen Firmen jetzt achten und können für Versäumnisse erstmalig mit Geldbußen bestraft werden. Doch Kritiker sagen, dem Gesetz seien in den harten Verhandlungen Klauen und Zähne gezogen worden. So werden die Regeln am Ende überhaupt nur für Unternehmen ab 1000 Beschäftigten aufwärts greifen. Der Bundesverband der deutschen Industrie hingegen befürchtet zu große Belastungen der Firmen. Das Gesetz werde insbesondere mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen stellen, so der BDI. CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller, der bei der nächsten Wahl nicht mehr antritt, sagte im Bundestag wörtlich: Das war vielleicht meine letzte Rede hier, aber ganz sicher das wichtigste Gesetz für mehr Gerechtigkeit zwischen Reich und Arm.
Das Lieferkettengesetz ist also ein Projekt der Großen Koalition, um das wirklich hart gerungen wurde. Sascha Raabe ist entwicklungspolitischer Sprecher der SPD. Herr Raabe, das Lieferkettengesetz in seiner jetzigen Form ist, wie Kritiker sagen, nur ein verwässerter Kompromiss. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem heutigen Ergebnis?
Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin überglücklich und stolz, dass uns das nach vielen Jahren gelungen ist. Ich habe mich da schon über 10 Jahre für eingesetzt und bin natürlich sehr froh, dass das jetzt gegen erbitterten Widerstand von Industrieverbänden und dem Wirtschaftszügel der Union gelungen ist. Es ist ein starkes Gesetz, es ist nicht verbessert, sondern wir haben hier einen extrem hohen Bußgeldrahmen geschaffen, der bei Verstößen 8 Millionen Euro und mehr betragen kann. Der Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe droht den Firmen. Wir haben eine sehr starke Durchsetzungsbehörde geschaffen und das ist wirklich das stärkste und wirkungsvollste Gesetz entlang der gesamten Lieferkette, was es weltweit gibt. Und das ist heute ein historischer Meilenstein im Kampf gegen Kinderarmut, Kinderarbeit, Hungerlöhne und Ausbeutung.
Bei diesem Gesetz ging der Graben zwischen Union und SPD ja tief auf. Vor allem Wirtschaftsminister Altmaier sah die Wirtschaft überfordert damit, im Ausland für mehr als nur Mindeststandards zu sorgen. Wie haben Sie diese Diskussionen innerhalb der Parteien erlebt?
Ja, also ich fand zum Teil schon beschämend, dass bei einigen doch das Motto gilt, Hauptsache Profite auch zu Lasten von Menschen und Umwelt. Und das finde ich schon schäbig. Ich muss aber auch sagen, dass natürlich in der Union auch mit Gerd Müller, dem Entwicklungsminister und einigen weiteren, es auch große Unterstützer für das Gesetz gab. Aber letztlich musste unser Arbeitsminister Hubertus Heil das dann retten und durchsetzen gegen Altmaier im Kabinett. Jetzt ist das Ende einer langen Reise und deshalb will ich jetzt auch gar nicht so viel nachkarten, weil ich weiß, dass da vielen, vielen Millionen Menschen das Leben konkret verbessert werden kann in den Entwicklungsländern.
Die Bilder vom Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 mit mehr als 1000 Toten, die hat jeder noch im Kopf. Hat denn dieses Unglück vielleicht auch mit dazu beigetragen, dass wir heute dieses Lieferkettengesetz haben?
Ja, ganz sicher. Ich war selbst ein Jahr nach dem Unglück vor Ort und stand dann auf dem Trümmernfeld, wo die Toten noch nicht mal geborgen waren. Und wenn Sie dann sehen, dass dort aus den Steinen, den Trümmern Etiketten rausragen von Kleidung und von Firmen, die hier in Deutschland tätig sind, und Sie wissen aber, Sie sind jetzt auf dem Friedhof und nicht im Kleidungsgeschäft, das lässt er nicht mehr los. Und das war für mich auch ein ganz großer Ansporn nochmal zu sagen, Unternehmen müssen in die Verantwortung genommen werden. Sowas darf nie wieder irgendwo auf der Welt passieren. Und ich glaube, das hat schon einen großen Schub nochmal gebracht. Vor allem, es geht nicht nur darum, spektakuläre Fabrikbrände oder Einstürze zu verhindern, sondern um das hunderte millionenfache Leid von Kindern, die auf Kakaoplantagen schuften, die oft überhaupt nicht in den Medien dann logischerweise gesehen werden, von Menschen, die 3-4 Jobs brauchen in Textilfabriken, in Bergwerksminen und nur Hungerlöhne bekommen. Und denen wird jetzt richtig viel geholfen mit diesem starken Gesetz.
Kritiker sagen dagegen, das Gesetz habe juristisch wenig Biss. Beispielsweise kann ein Zitronenpflücker aus Südafrika, der mit Pestiziden verseucht wurde, vor einem deutschen Gericht dann nur nach ausländischem Recht klagen. Ist das Lieferkettengesetz also bereits jetzt im Status Wiedervorlage?
Nein, also natürlich hätten wir uns auch noch mehr gewünscht, aber wie Sie schon zu Recht sagten, die ausländischen Haftungsansprüche bleiben bestehen und jetzt die Verbesserung, dass man das auch als Betroffener über deutsche Gewerkschaften oder Zivilgesellschaft, über NGOs sogenannte, einklagen kann und vor allem, das ist vielleicht das Wichtigste, der Bußgeldparagraf ist so ausgestaltet, dass eine Firma ihr Bußgeld dadurch reduzieren kann, indem es Entschädigung für Betroffene leistet. Und das wird viel mehr helfen, als wenn Betroffene jahrelang vor Gericht klagen müssten. Der genannte Zitronenpflücker in Ihrem Fall, der würde dann eben direkt ganz schnell von der Firma entschädigt werden für das, was ihm passiert ist. Und er muss nicht erst jahrelang vor Gericht klagen. Das ist eigentlich in der Praxis noch besser, als hier jahrelang vor Gericht eine Entschädigung einklagen zu müssen.
Das Lieferkettengesetz ist heute im Bundestag verabschiedet worden. Dazu war das der entwicklungspolitische Sprecher der SPD, Sascha Raabe. Dankeschön. Die Gebrüder Grimm haben es gewusst. Wenn der Wolf Kreide frisst, heißt das noch lange nicht, dass er die Gesinnung geändert hat. Geißlein habt Acht. Jüngstes Beispiel, die AfD bzw. ihr rechtsextremer Flügel, der eigentlich aufgelöst sein soll. Eigentlich. Denn der Mitschnitt eines Geheimtreffens legt nahe, dass dieser AfD-Flügel in Niedersachsen offenbar neu aufgestellt werden soll. Das Treffen fand im Februar statt und wurde der ARD zugespielt. Über den Inhalt berichtet unser Reporter Andreas Braun.
Der heimlich angefertigte Mitschnitt soll 3 Stunden eines Treffens von etwa 40 niedersächsischen AfD-Politikern nachzeichnen. Unter den Teilnehmern sollen sich mehrere Mitglieder des niedersächsischen Landesvorstands der AfD befunden haben. Aber auch mehrere Bundestagsabgeordnete wie Armin Paul Hampel sollen teilgenommen haben. Die Aufnahme legt nahe, dass sich der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte sogenannte Flügel der Partei in Niedersachsen eine neue Organisationsstruktur geben will. Dabei fallen Zitate wie:
Ich beglückwünsche uns dazu, dass wir die alten Flügelstrukturen wieder reaktiviert haben.
Das soll ein Mitglied des AfD-Landesvorstands Niedersachsen gesagt haben. Außerdem ergibt sich aus der Aufnahme, dass eine geheime Doppelstruktur in der Partei aufgebaut werden soll.
Diese Struktur, die wir gerade aufgebaut haben, geht komplett an den gewählten Kreisverbandsvorständen vorbei.
Während des Treffens wurden sogar Regionalkoordinatoren für die Kreisverbände bestimmt, sowie ein heimliches Vorgehen, Verbündete zu gewinnen. Ziel ist es offenbar, Abstimmungen bei Parteitagen in Niedersachsen, aber auch überregional zu orchestrieren und zu dominieren.
Wir gehen hier richtig konspirativ vor und versuchen dadurch Mehrheiten zu gewinnen.
Ist dazu auf dem Mitschnitt zu hören. Vor gut einem Jahr hatte der Bundesvorstand der AfD den als einflussreich geltenden Flügel dazu gedrängt, sich aufzulösen. Damals drohte bereits eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Seitdem mehrten sich die Zweifel, ob das angeblich lose Netzwerk sich tatsächlich aufgelöst hatte.
Dieses Netzwerk war ausgesprochen erfolgreich in unserer Partei, auch hier in Niedersachsen. Es ist leider, sagen wir mal, es ist nicht zerschlagen, es ist lahmgelegt.
Heißt es nun auf der Aufnahme. Der Abgeordnete Armin Paul Hampel antwortete auf Anfrage zu dem Treffen, es sei nicht um die Wiederbelebung des Flügels gegangen. Vielmehr habe es sich um ein Motivationstreffen der AfD-Basis Niedersachsen gehandelt. Nach Informationen von WDR und NDR will die Arbeitsgemeinschaft Verfassungsschutz der AfD das Treffen am Freitag in einer Sondersitzung behandeln. Auch auf der Sitzung des Parteivorstands soll der Fall aufs Tableau kommen. Den Beteiligten des Treffens drohen möglicherweise Parteiordnungsverfahren. Das Material, das am 20. Februar aufgenommen worden ist, wurde WDR und NDR zugespielt. Es soll ein Parteimitglied erstellt haben, das sich auf die Veranstaltung eingeschleust habe, um eine Unterwanderung der Partei durch den Flügel zu verhindern. Das soll das Mitglied eidesstattlich gegenüber der AfD versichert haben.
Politik ist ein hartes Geschäft. Wer gestern noch in den Himmel gehoben wurde, wird heute mit der gleichen Übertreibung in den Boden getreten. Das weiß man doch vorher, heißt es dann gerne, aber das macht diesen fragwürdigen Mechanismus nicht besser. Gerade durchläuft die designierte Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock dieses Szenario. Nicht unverschuldet, aber mit einer Wucht, die Fragen aufwirft. Gestern Abend hatte sie Gelegenheit, sich diesen Fragen zu stellen in der ARD-Sendung Bekennen. Wie das Ganze ausgegangen ist, das berichtet unsere Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Als Annalena Baerbock folgenden Satz sagte, war ihr vermutlich noch nicht bewusst, welche Bedeutung er haben würde.
Ich komme ja aus dem Sport, aus dem Trampolinspringen, da gibt es immer Auf und Ab.
Heute ist ihr klar, auch in der Politik gibt es Auf und Ab. Baerbock fährt seit April Achterbahn. Erst Höhenrausch, dann der Absturz. Ihre Partei riss Baerbock gleich mit. Das Kanzleramt in weite Ferne gerückt. Ursache dafür ist unter anderem ein aufgehübschter Lebenslauf.
Ich wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht.
Baerbock erklärt sich in der ARD in der Sendung Farbe bekennen, betont gut gelaunt und tatsächlich souverän. Sie weiß, um was es geht. Alles oder nichts. Kanzleramt oder nur Koalitionspartner. Auch die Oppositionsbank ist denkbar. Alles möglich. Baerbock hat sich angreifbar gemacht, nicht nur durch besagten Lebenslauf, auch vergessene Angaben zu Nebeneinkünften und eine schlechte Wahlkampfkommunikation dürften zu den sinkenden Umfragewerten beitragen. Diejenigen, die ihr von vornherein das Kanzleramt nicht zutrauten, fühlen sich bestätigt und es kommt sogar die Frage auf, ob Baerbock die Kanzlerkandidatur nicht doch lieber in Männerhände geben will, in die von Robert Habeck.
Das hieße ja, sich zurückzuziehen.
Das hieße es und das will sie nicht. Baerbock zeigt sich kämpferisch. Wer sich mit 40 Jahren das Kanzleramt zutraut, gibt nicht bei der ersten Panne klein bei. Nicht mal bei der zweiten oder dritten.
Naja, ich finde es wichtig, wenn man Fehler macht, dass man dazu steht, dass man selbstkritisch sagt, das war nicht richtig, dass man sich verbessert und korrigiert.
Baerbock hat sich korrigiert und auch entschuldigt. Sie will verspieltes Vertrauen zurückgewinnen. Schließlich hat sie einen anderen Politikstil versprochen. Frisch, mutig und vor allem ehrlich. Und dann das. Der Parteitag soll ihr Rückenwind geben.
Wir starten jetzt unseren Parteitag. Robert Habeck und ich kämpfen gemeinsam, um nach dieser Corona-Pandemie deutlich zu machen, dass wir in Zukunft in diesem Land über uns hinauswachsen.
Baerbock will weiter Kanzlerin werden. Das macht sie deutlich. Dazu muss sie aber wieder überzeugen, Inhalte besser vermitteln. Ja, Klimaschutz kostet Geld, aber die Grünen haben Pläne, wie sie die Leute dafür entlasten wollen. Auch in der Familienpolitik könnten sie punkten. Da sieht Baerbock offenbar einen eigenen Vorteil. Nicht zufällig erzählt sie immer wieder von ihren kleinen Kindern. Ob das hilft, vom Ab wieder ins Aufwärts zu kommen? Offen.
Und der Grünen-Parteitag findet bereits an diesem Nachmittag virtuell statt. Zeit fürs Wirtschaftsgespräch. Heute Abend startet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Rom, Italien gegen die Türkei. In normalen Zeiten spülen solche Großveranstaltungen der Wirtschaft und vor allem dem Handel viel, viel Geld in die Kassen. Aber es sind ja keine normalen Zeiten. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion, wie groß wird der EM-Effekt für die Wirtschaft denn diesmal überhaupt sein?
Einen wirklich spürbaren Effekt gibt es offenbar bei den Elektronikhändlern. Die Verbraucher decken sich unter anderem mit größeren Fernsehgeräten ein. 41% der Elektronikhändler erwarten laut einer Umfrage höhere Umsätze dank der steigenden Nachfrage durch die EM. Aber einen richtig starken Umsatzschub für den Handel, wie sonst üblich bei solchen Events, wird es wohl nicht geben. Denn wenn Public Viewings oder Straßenfeste gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind, dann werden natürlich auch weniger Trikots, Fähnchen, Grill gut gekauft. Auch die Brauereien machen ja normalerweise das Hauptgeschäft mit Public Viewing oder auch in gut gefüllten Biergärten. Mit dem Flaschenbier im Supermarkt verdienen sie relativ wenig. Und gesamtwirtschaftlich wird diese Fußball-EM sowieso keinen großen Effekt haben, weil sie hauptsächlich außerhalb Deutschlands stattfindet.
Eigentlich sollte die Euro 2020 den Tourismus in Europa ankurbeln. Erstmals findet die Fußball-EM ja in mehreren Ländern statt. Aber vermutlich wird auch diese Rechnung nicht aufgehen, oder?
Nein, es war ja wirklich ursprünglich die Hoffnung der Ausrichter, dass tausende Fans quer durch Europa reisen, essen gehen, shoppen und in Hotels übernachten. Aber jetzt sitzen die Fans eben eher vor dem Fernseher zu Hause. Und deshalb dürften die direkten volkswirtschaftlichen Effekte auch für die anderen Gastgeberländer begrenzt sein.
Als mit die größten Profiteure einer Fußball-EM gelten die Sportartikelhersteller. Wird zumindest das auch diesmal so sein?
Ja, für Adidas ist die EM ein Millionengeschäft. Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft kommt von Adidas, der offizielle EM-Spielball auch. Der Chef von Adidas hat gesagt, ohne die EM und die Olympischen Sommerspiele in Tokio würden ihm 50 bis 70 Millionen Euro in der Kasse fehlen. Puma rüstet 4 Nationalmannschaften mit seinen Trikots aus, darunter zum Beispiel Italien. Und deshalb wird auch Puma ordentlich Geld verdienen mit dieser EM.
Inwiefern lässt sich das auch an den Aktienkursen von Adidas und Puma ablesen?
Die Aktien von Puma haben im vergangenen Monat 5% zugelegt, die von Adidas sogar 16%. Der DAX zum Schluss steht 0,2% im Plus bei 15.610 Punkten.
Danke, Sina Rosenkranz aus der Wirtschaftsredaktion. Und das war SWR 2 aktuell mit Ulrike Alex.